Ja, so, dann gibt es hier noch eine schöne Frage von Xia01. Und zwar bist du neulich Vater geworden, und zwar mitten in der Karnevalssaison. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch auch.
Vielen Dank.
An die Mama. Das Kind ist hoffentlich gesund weiterhin. Genau,
und nochmal vielen Dank an dich fürs Tuschspielen.
Ja, genau.
Mein
Zap. Da unterhalten wir uns dann gleich nochmal. Und der Christian fragt ja, der heiratet ja auch demnächst und will da anscheinend schon mal so gewisse Informationen einholen und fragt, wie sieht deine Tagesplanung nun so aus als Papa? Das ist wahrscheinlich ein bisschen was anderes. Also das mit bis mittags pennen und bis spät nachts Bier trinken und mit den Musikern abhängen, das läuft wahrscheinlich nicht mehr so
einfach. Nee, das mache ich ja nicht. Also ich trinke ja echt normalerweise immer schon vormittags.
Ach so.
Und gehe dafür früh ins Bett. Ja. Nee, das ist natürlich jetzt was neben der ganzen Sache des Vaterwerdens, was total schön ist und einmalig, dass es in unserem Beruf, den wir jetzt ja beide ausüben, natürlich schön ist, dass ich einfach vormittags viel Zeit habe. Also, dass ich einfach mich dann sozusagen neben den Dingen, die so anstehen des Tages, egal ob das jetzt was mit Musik zu tun hat oder einfach nur den Haushalt machen, einfach viel Zeit mit meiner Tochter verbringen kann und meiner Freundin oder Lebensgefährtin. Die jetzt andere Leute, die natürlich morgens um 7:30 ins Büro müssen und dann, weiß ich nicht, erst abends um 8 wiederkommen, nicht so haben. Okay, klar, ich bin natürlich auch oft das ganze Wochenende unterwegs und bin eigentlich an 5 Tagen auch nachmittags am Unterrichten, aber ich habe so einfach sehr viel Zeit für die, und das ist einfach total schön, das jetzt zu sehen, wie die sich so entwickelt, die Kleine. Also das ist einfach unbeschreiblich schön.
Okay, bevor wir uns dann gleich dem Fragenkomplex Country zuwenden, hier noch ein paar so typische Gearhead-Fragen. Und zwar von unserem Kollegen Kuttner. Der kommt auch so aus deiner ursprünglichen...
Ja, ein bisschen weiter südlich, glaube ich.
Ja, aber aus so Sachsen. Die Richtung, also ich kenne mich da nicht so aus.
Aus den neuen Bundesländern. Ja.
Aus den neuen Bundesländern. Und der fragt hier, du bist ja nun offensichtlich einer, der Wert auf gescheites Equipment legt. Gerade was deine Snares und Becken angeht. Leidest du ja auch schon an chronischem Gas. Das ist, wie nennt man das nochmal, Gear Acquiring Syndrome oder sowas. Genau. Mhm. Inwiefern gibst du dein Wissen über Equipment auch Schülern mit? Wirst du in Equipment-Fragen von Schülern herangezogen?
Das ist eine schwere Frage. Ja, also ich bin schon so ein Snare-Drum- und Becken-Fetischist, das stimmt. Also das ist gerade so irgendwie die Suche nach dem perfekten Ride-Becken beschäftigt mich schon eine ganze Weile. Ich habe jetzt auch schon an so einem Punkt angekommen, wo ich sehr zufrieden bin mit meinem Zeug. Aber man hat natürlich immer wieder irgendwie so einen Sound im Kopf und möchte den dann umsetzen. Also ich habe jetzt live ein sehr schönes Setup, was ich auch gar nicht mehr auspacken muss, und habe dann halt mein Proberaum-Setup. Und das sind dann mehr so die Jazz-Fraktionen.
Ich mache hier Taschenkontrollen auch. Ne?
Genau. mit dem Wissen weitergeben ist schon so. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass es bei mir so war, dass ich immer schon geguckt habe, wie meine Lehrer irgendwie ihr Set aufbauen und was die für Zeug spielen, und wollte damals halt auch unbedingt ein K-Custom Crashbecken haben, weil mein Lehrer so ein Ding hatte, und fand es da auch dann irgendwann klasse, nur mit einem Hängetom zu spielen. Das hat sich jetzt irgendwie seit 12 Jahren auch so durchgesetzt bei mir, und ja, einfach so Sachen. Bei den Schülern ist es halt so, ich habe halt vor allen Dingen Kinder und oder Jugendliche, und die sind natürlich oft nicht in der Lage oder bereit, 300 Euro für eine Snare oder ein Ridebecken auszugeben. Von daher versucht man natürlich dann, wenn die mit so Sachen an mich rantreten, irgendwie eine günstigere Alternative zu finden, die trotzdem gut klingt. Klar, das mache ich schon.
Ich glaube, man muss auch nicht 300 Euro für eine Snare ausgeben. Also gerade in so einem Stadion.
350 ist auch okay. Nee, ich denke halt vor allen Dingen, dass es wichtig ist immer bei den Schülern, dass die wirklich Bock haben zu spielen. Also ich, wie gesagt, ich hatte damals mit meinem Thunderset mit den Headliner-Becken Spaß wie, keine Ahnung.
Spaß wie Bolle, es klappt ja auch, das funktioniert
das
ja auch.
Das ist Fall. Einfach am Anfang nur, Hauptsache nur Trommeln und geil, ja. Und da ist es irgendwie, da denkt man ja auch nicht drüber nach. Ich habe dann irgendwann ein Praktikum im Sound & Drumland gemacht in der 9. Klasse, und da kam ich dann sozusagen mal mit diesem ganzen, die hatten dann diese Batterie von Pais 2002ern und Zildjian K-Custom, und da irgendwie kam dann auch die erste DW-Doppelfußmaschine irgendwie an mein Set und wurde dann die Hardware ausgetauscht.
Was nach
und
sonst?
Nach. Und erst ein Satz Pinstripes, und auf einmal klang die Kiste richtig geil. Und ne, also, aber vorher hatte ich da auch, ehrlich gesagt, als ich so da rumgetrommelt habe, überhaupt kein Bewusstsein für das. Ja, und ich glaube, das ist auch einfach auch so, dass, wenn man jetzt nicht ständig im DF surft und sich da so informiert,
lieber übt, dann
hat man vielleicht auch gar nicht so das Bedürfnis, ne, so Gas zu entwickeln.
Muss ja auch nicht.
Nee.
So, weiter im Text. Da gibt es noch eine zweite Frage hier von dem Kollegen Kuttner und er fragt nach deinem Bruder, der studiert Gitarre in Weimar und ja, ist das familiär bedingt oder seid ihr die Ersten, die in die Berufsmusikerschiene gegangen seid? Also was machen deine Eltern eigentlich?
Ja, also mein Vater lebt ja nicht mehr, aber meine Mutter, also der war Pfarrer und meine Mutter ist Sozialpädagogin, also wir hatten aber immer ziemlich viel Musik zu Hause, also mein Vater hat Orgel gespielt und Klavier, meine Mutter hat Flöte und Waldhorn. Und die haben uns ja nicht gleichzeitig, aber die haben uns also da auch, wie gesagt, sehr gefördert. Ich habe ja zwei Brüder, also einen kleineren und einen größeren. Und wie gesagt, mein kleiner Bruder studiert Jazzgitarre an der Hochschule in Weimar. Ich glaube, der ist nächstes Jahr da auch schon fertig. Und mein großer Bruder spielt Klavier und ist Anwärter für einen Lehrerjob, als Musiklehrer, aber ist inzwischen Teilhaber einer großen privaten Musikschule in Potsdam. Also von daher haben wir alle drei was mit Musik zu tun und mucken mehr oder weniger rum, hat sich dann halt so durchgesetzt. Ne?
Okay, ihr hat also auch auf jeden Fall für alle bislang auch funktioniert.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, so und damit sind wir dann bei der wirklich interessanten, bei den interessanten Fragen angekommen. Und zwar machst du nicht nur viel Karneval, sondern du machst auch viel Country. Das sind zwei Wörter mit K. Oder so ähnlich. wie kommst du eher jazzaffiner Musikant so zum in die Country-Szene? Also meine Frage erstmal, spielst du beide Sorten oder?
Ach so, Western also und Country?
Ja.
Naja, das hängt immer ein bisschen davon ab. Also in Schaltjahren auch mal nur Country.
Okay, verstehe.
Ja.
Ja, aber wie kommt man da hin?
Na, also ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht als Jazz-Trommler klassifizieren.
Aber du hast eine Gretsch-Snare, damit ist man noch automatisch.
Ja, das stimmt natürlich, ja. Na, ich arbeite ja an dem SQ2-Set.
Ach so, ja.
Nee, also ich mache eigentlich größtenteils seit schon immer so Pop-Rock-Schlagzeug und würde mich jetzt auch selber so titulieren, dass ich eigentlich in der Sparte eigentlich mehr unterwegs bin, routinierter bin, erfahrener. Und mit dem Country-Ding ist es ja halt so, dass es natürlich auch so ein Klischee behaftet ist. Also es gibt ja immer in Musikerkreisen so Stilistiken, die sind cool, in Anführungsstrichen. Es gibt so Stilistiken, die sind uncool. Also zum Beispiel in einer Cover-Rock-Band zu spielen ist cool oder okay. Und Country hat halt so ein angestaubtes Altmänner, 70er Jahre Musik-Image bei vielen. Deswegen, was wir aber im Endeffekt machen mit der Band, ist, dass wir New Country spielen. Also das sind eigentlich im Prinzip Rock-Pop-Sachen mit Country-Elementen versetzt. Also sprich mit Fiddle und Banjo und,
ne. Aber du spielst auch dann wirklich dann da ja, Fiddle oder Geige zwischendurch?
Ja, das hat sich so ergeben. Also unser Sänger spielt halt Geige. Wir haben so eine elektrische Geige da von Zeta, so eine weiße. Die sieht sehr schön aus.
So eine Blau. Vanessa May-Geige.
Genau. Und wir hatten irgendwann die Idee, was könnte man da mal machen, so als Special-Nummer. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, weil er halt auch ganz gut trommelt, dass wir halt mal so eine Instrumententauschnummer machen, wo ich dann sozusagen mit dem Ding durch die Gegend renne.
Okay,
ich habe ja auch noch eine Geige bei mir rumliegen sozusagen und habe dann auch wieder angefangen zu üben, so nach, keine Ahnung, über 12 Jahren mal wieder, 13 Jahren. Und das ging dann doch ziemlich schnell und erstaunlich gut. Wahrscheinlich einfach, weil ich gemerkt habe, wenn man das als Kind lernt, dann, das war natürlich viel weg, weil die Finger sind größer geworden und überhaupt so, ne, die Seitenabstände waren erstmal ein paar schiefe Tönchen, aber inzwischen kann ich das Ding sogar mal machen am Wochenende.
Ja.
Und das ist auch schon schön, also das macht Spaß.
Das ist wahrscheinlich auch ein ganz, das ist ein Wettbewerbsvorteil, würde ich sagen, ne? Wenn man zwei Instrumente spielt oder wenn man vielleicht sogar singt auch noch, also drei Instrumente
ist also da anbieten kann. Ist in der Band so, dass alle eigentlich Multi-Instrumentalisten sind, alle singen und wir haben jetzt keinen zum Beispiel, der nur Bass spielt, in Anführungsstrichen, oder nur Gitarre oder so, ne? Also die Sängerin spielt sowohl Bass als auch Gitarre, alle drei singen, wie gesagt, die zwei Frontleute und ich halt hinten an der an den Töpfen und Pfannen. Genau, ja. So ist das. Und ist die Frage jetzt beantwortet? Nee, eigentlich nicht, ne?
Ich weiß nicht, ich habe vergessen,
wie ich zur Country-Musik gekommen
bin. Wie du da hingekommen bist.
Ach so, ja, also das war, jetzt muss ich ganz weit ausholen. Nein, also ich hatte vor dem Abitur
damals
17-2 in Leipzig mit meinen beiden Brüdern eine Band, die hieß Goldwert. Und da haben wir eigentlich unsere favorisierte Rhythm and Blues, Soul, Country-Musik gecovert. Und da kam halt also so alternative Country-Sachen, eher so Guy Clark. Ich weiß nicht, ob das jemand was sagt, oder?
Nee, nicht.
Neil Young. Also ein bisschen. Und dann habe ich nach dem Vollzeitstudium für den Andy Gilman, Dozent vom Drummers Institute, in so einer Countryband ausgeholfen, wo er gespielt hat. Misbehaven. Und habe dann auch bei Rubber Duck, das war die Band von unserem Frontmann ehemals, mal ausgeholfen über meinen Kollegen, den Jannis, weil der da getrommelt hat über 2 Jahre. Und so habe ich den Harald halt kennengelernt. Und irgendwann habe ich, glaube ich, 2006 auch nochmal einen Subjob gemacht bei denen, oder 2 Subjobs. Und dann ja kam irgendwann so die Idee, dass er was Neues machen möchte und ob ich nicht Lust hätte. Und so hat sich das halt entwickelt. Also die Yendis heißt die Band. Also die gibt's jetzt seit Anfang 2007 und ist eigentlich ein Konzept, was wirklich Spaß macht, stimmig ist und sich steigender Resonanz erfreut.
Das ist immer wichtig. Also du bist hier, ich nehme noch eine Frage hier von dem Zettel, ob Country jetzt Brotverdienmusik wäre oder ob da wirklich noch Leidenschaft dahinter steckt. Und ich glaube, wenn man das nicht gerne macht, dann kann man das auch nicht entsprechend, ich sag mal, verkaufen.
Ja, das ist schon so. Also mir macht das auf jeden Fall Spaß. Also das sieht man auch. Natürlich gibt es immer Gigs, die sind ein bisschen schöner als andere. Und es gibt natürlich auch, sag ich mal, Gigs unter vielleicht widrigen Temperaturbedingungen. Weiß ich, wir haben Ostern bei 1 Grad plus in so einem Zelt gespielt, 4 Stunden und dann noch mit wenig Schlaf. Das ist natürlich dann schon irgendwie so ein bisschen Arbeit auch, also auf jeden Fall. Aber ich empfinde immer, die Arbeit ist eher so das ganze PA aufbauen. Also wir haben ja eine komplett eigene Anlage, Lichtanlage, wirklich das Fahren, das Schleppen. So das Spielen an sich ist eigentlich total okay, das macht richtig Spaß. Und das muss man aber auch irgendwie dahinter stehen. Also wenn man jetzt irgendwie, ich könnte nicht mit einer Band, wie gesagt, 30 Jobs oder Auftritte spielen im Jahr, wenn ich da keinen Bock drauf hätte. Dann würde ich auch nicht mit denen in die Schweiz fahren oder nach Österreich oder, also wir fahren ja wirklich durch ganz Deutschland. Das ist schon so mein Ding. Also das ist, und ich verstehe mich auch mit den Leuten super gut. Also es ist auch wie so eine kleine Familie. Und das ist eigentlich auch so das, was ich mir so vorstelle, wie ich arbeiten möchte, also mit festen Bands und Leuten, die ich mag, und ich habe eigentlich keine Lust, so sessionmäßig unterwegs zu sein und ja, mit super tollen Musikern, die sich dann aber als Arschlöcher entpuppen, zu mucken, also das ist nicht so mein Ding. Ich stehe wirklich drauf, irgendwie mit netten Leuten richtig viel Spaß zu haben und coole Musik zu machen.
Ja.